Schönen guten Morgen zusammen. Ich würde gerne am Anfang beten, bevor ich anfange. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du uns errettet hast und ich möchte dir danken dafür, dass du für uns einen Weg vorbereitet hast, im Leben zu gehen, der uns verändert und der uns näher an dich heranbringt und näher aneinander heranbringt. Ja, danke für diesen guten Weg, den du vorgelebt hast, diesen guten Weg, den du empfiehlst. Und ich möchte beten, dass wenn wir über diesen Weg heute nachdenken, wir uns auch was sagen lassen von dir, weil alles, was du uns empfiehlst, ist gut. Amen. Okay, also bevor ich anfange, möchte ich euch eine kurze Bibelstelle vorlesen, die habe ich nicht als Folie. Und zwar ist mir die gerade eingefallen, weil wir Abendmahl zusammen gefeiert haben. Und die steht in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und dort beschreibt der Lukas, der da dieses Buch geschrieben hat, der beschreibt die Geschichte, wie der Heilige Geist auf die Leute gekommen ist, auf die Jünger, und dann die Leute sehr erstaunt waren, was da alles passiert ist. Und Petrus hat dann erklärt, was passiert ist. Nachdem er fertig war mit seiner Predigt, heißt es hier, es wurden 3000 Leute hinzugetan. An dem Tag sind 3000 Leute zur Gemeinde hinzugekommen. Wir freuen uns über 12, aber das waren 3000. Ich weiß nicht, wie die das organisiert haben, keine Ahnung. Aber dann steht da, was wesentlich war für ihre Gemeinschaft. Und zwar heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also hier werden vier Dinge genannt, die für die erste Gemeinde wichtig waren und die, glaube ich, auch für uns wichtig sind. Sie blieben beständig in der Lehre, sie hatten Gemeinschaft, sie haben zusammen das Abendmahl gefeiert und sie haben zusammen gebetet. Okay, nur dass wir mal den Link zu der Predigt bekommen. Der Eckbert, das ist mein Kollege für die, die nicht Bescheid wissen, ein weiterer Pastor hier in der Gemeinde, der hat eine Predigtreihe begonnen über die Nachfolge. Und seine Hauptaussage ist die, dass Nachfolge Veränderung bedeutet. Mit uns selber, wir werden verändert und durch unsere Nachfolge wird unser Umfeld verändert. Wer sich Jesus anvertraut und da denke ich nochmal am letzten Sonntag zurück, wer sich Jesus anvertraut, bekommt ein neues Leben geschenkt. Das alte Leben ist zu Ende. Das alte Leben ohne Gott ist vorbei. Das Leben mit Gott in der Gemeinschaft mit Jesus und seinem Heiligen Geist ist das neue Leben, ist eine ganz andere Qualität von Leben. So nun ist das ja wie ein Geschenk. Wir bekommen dieses neue Leben geschenkt. Das Geschenk ist ja nur der Anfang. Wenn man ein Geschenk bekommen hat, dann muss man es ja verwenden. Sonst hat es gar keinen Sinn, dass man dieses Geschenk bekommen hat. Ich habe als Kind ein Fahrrad geschenkt bekommen. Das ist jetzt später. Aber als Kind habe ich ein Fahrrad geschenkt bekommen. So, jetzt war das Fahrrad unterm Weihnachtsbaum, stand da und ja, mein erstes Ansinn war, sofort raus Fahrrad fahren. Ja? Also ich habe dieses Geschenk sofort anwenden wollen. Und das kam, wie es kommen musste. Ich bin vor eine Straßenlaterne gefahren. Das ist übrigens die da hinten. Sie steht noch, die Laterne steht noch in der Tat, ja. Also ich bin vor eine Straßenlaterne gefahren und ich bin auch mal in einen Garagenkeller runtergefahren, wo ich dann das mit dem Bremsen noch nicht so richtig hinbekommen habe und bin voll gegen so eine Garagentür gefahren. So, aber ich bin immer wieder aufgestanden und ich habe weitergemacht. Und später war das so, dass ich sogar mit dem Fahrrad zweimal nach Nordirland gefahren bin. Und das Besondere war nicht das schwere Gepäck, sondern dass man da auf der falschen Seite fahren muss. Ja, also es ist ganz komisch, auf der falschen Seite Fahrrad zu fahren, weil man ist immer gewohnt, sich so umzugucken. Aber da muss man sich immer so rum umgucken und das ist, muss man sich erst angewöhnen. Was will ich damit sagen? Ohne Fahrrad wären all diese Erfahrungen nicht möglich gewesen. Kein Fahrradfahren ohne Fahrrad. Keine Nachfolge ohne das Geschenk des neuen Lebens. Es ist genau das Gleiche. Wir brauchen dieses Geschenk des neuen Lebens, damit wir da drin leben können. Sonst können wir es nicht. So wie ich das Fahrrad brauchte, um Fahrrad zu fahren. Sonst ging es halt nicht. Und das erste ist eben das Geschenk. Nun kann ich damit beschenkt werden und ich kann auch sagen, oh danke, danke für das Fahrrad, aber ich benutze es gar nicht. Es ist doch irgendwie dumm, ne? Es ist doch viel klüger zu sagen, ich nehme dieses Geschenk, was ich bekommen habe, und lebe damit, benutze es. Und leider ist es so, dass Menschen dieses Geschenk der Gnade von Gott annehmen und dann aber nicht Jesus nachfolgen, sondern sie leben irgendwie so weiter wie vorher, was ganz komisch ist, weil sie ein neues Leben beschenkt bekommen haben. Also viel klüger und sinnvoller wäre es doch, in diesem neuen Leben zu leben, Jesus nachzufolgen. So, die Veränderungen, die dann in unserem Leben passieren, wo der Eckbert drüber gesprochen hat, dass Nachfolge dann was mit Veränderung zu tun hat, so wie ich das Fahrradfahren gelernt habe, verschiedene Veränderungen da eingetreten sind. Ich bin dann nicht mehr vor Laternenmasten gefahren später und auch wusste ich, wie das mit den Bremsen geht. So, diese Veränderungen im Leben, die geschehen nur dann, wenn man sie wirklich erleben will. Die passieren nicht automatisch. Ich muss dazu bereit sein, dass Jesus mich verändert. Das ist ganz wichtig. Und das bedarf immer wieder einer Entscheidung. Also, Nachfolge bedeutet Veränderung. Und die hat Gott für mich in der Nachfolge vorgesehen. Und die geschieht aber nur, wenn man ein Bild davon hat, was das soll, warum Gott das will, was Gott verändern will und wie Gott unsere Umgebung durch uns verändern will. Es braucht aber auch diesen Plan, der sehr individuell und sehr persönlich ist. Gott gebraucht dich ganz spezifisch mit deinen Gaben, mit dem, was er dir geschenkt hat, mit dem, was er dir anvertraut hat. Und du darfst es benutzen. Dazu braucht es den Plan. Und letztendlich, um die Dinge umzusetzen, braucht man bestimmte Werkzeuge. Ich habe schon gesagt, die Talente, die Gaben, die Gott dir gegeben hat, mit denen es gut ist zu dienen, sie zu kennen. Und letztendlich sich aber auch einer Veränderung nicht zu erwehren. Wenn Gott manchmal unser Herz verändern will, dann ist es manchmal die harte Tour. Nicht, weil er böse ist, sondern weil unser Herz so hart ist. Und dann bedarf es manchmal nicht angenehmer Maßnahmen, sage ich mal so. Wenn wir zum Beispiel in eine Krise hineinkommen oder in einen Schicksalsschlag erleben oder so etwas, dann fragt man sich immer, was soll das? Ist Gott weg? Nein, er will das gebrauchen, damit wir wirklich verändert werden und damit wir unser Vertrauen zu ihm nicht wegwerfen, sondern es vertiefen. Letztendlich braucht es aber dann Gottes Kraft in und durch uns, damit diese Veränderungen geschehen. So, das sind Eckberts Themen. Das ist also da nicht der Eckbert hier, sondern das sind Eckberts Themen. Ich wollte in der Predigt vorletzte Woche zeigen, dass es eine Haltung bedarf, nämlich die Haltung der Ehrlichkeit, damit diese Veränderungen überhaupt geschehen. Also weil ich hab so die These aufgestellt, der Mensch neigt dazu, sich selbst zu betrügen. Er ist eigentlich nicht so richtig, also er muss überzeugt werden, um Veränderungen zuzulassen, so will ich es mal sagen. Manche sind da schneller zu bereit, Gesundheit, manche sind da langsamer zu bereit, aber im Grunde ist der Mensch eher träge, würde ich sagen. Eher bequem, oder? Widerspricht mir da jemand? Ja, okay. Heute möchte ich aber aufzeigen, dass es ein bestimmtes Umfeld gibt, damit Veränderung geschieht. Und dieses Umfeld ist relativ klar in der Bibel beschrieben. Und zwar hat Gott sich dieses Umfeld ausgedacht, um unsere Herzen zu verändern. Und dieses Umfeld ist Gemeinschaft. Nachfolge braucht Gemeinschaft. Und da soll es heute drum gehen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir die Predigten aufnehmen und dass die auf die Homepage hochgeladen werden und dass jeder, der irgendwie einen Internetzugriff hat, sie sich nochmal anhören kann oder erstmalig anhören kann, dann muss er auf den Knopf da drücken, Predigten, auf dieser Seite. Ich wollte mal mit einer Frage einsteigen. Was bedeuten Menschen für dich? Was bedeuten Menschen für dich? Es hängt sehr von den Erfahrungen ab, die man gesammelt hat im Leben, nicht wahr? Man kann super enttäuscht sein von Menschen oder man kann ganz viel gesegnet worden sein von Menschen. Das fängt an bei den Eltern, das geht in der Kindheit los und nicht alle haben da einen guten Start. Aber die Frage stellt sich, was bedeuten Menschen? Findest du brauchst Menschen? Glaubst du, Menschen brauchen dich? Und dann eine zweite Frage. Wenn du mal diese Einladung, dieses neue Geschenk des neuen Lebens von Jesus angenommen hast und er in dir wohnt, hat sich dann was an deiner Einstellung zum Menschen geändert? Ist dadurch was anders geworden? Ist da mehr Güte reingekommen, Barmherzigkeit, Bereitschaft, mit Menschen zu tun zu haben, mit denen man normalerweise vielleicht nicht zu tun haben möchte? Ich möchte mit einer These starten, die heißt, Jesus nachzufolgen geht nur in lebendiger Gemeinschaft mit Menschen. Und ich möchte gerne den Segen von Gemeinschaft für unsere Entwicklung darstellen, dass wir den erkennen und dass wir selber in Beziehung ein Segen für andere sein können, nämlich das, was Gott für uns vorgesehen hat. Gott möchte, glaube ich, heute in unseren Herzen Tendenzen brechen, die uns glauben machen wollen, es geht besser alleine, es geht besser ohne anderen. Wir kommen besser klar, weil da haben wir keine Konflikte. Ne? Wenn man nicht mit anderen zu tun hat, hat man keine Konflikte. Und andere denken vielleicht, ich werde sowieso nicht gebraucht. Also was soll ich mich in Gemeinschaft investieren? Man will mich sowieso nicht. Und ich denke dann natürlich an Leute, die sich distanzieren, innerlich oder auch äußerlich. Aber ich möchte auch an alle die denken, die dazugekommen sind, wie zum Beispiel letzten Sonntag. Gemeinschaft miteinander ist sehr wichtig für unsere geistliche Entwicklung. Jesus nachzufolgen, ohne in Gemeinschaft zu sein, ist nicht die Absicht Gottes. Ich frage mich, warum hat Gott mich hier in diese Gemeinde gesetzt? Was hat er sich dabei gedacht? Welchen Zweck verfolgt er damit? Warum ermutigen wir Leute, in einen Hauskreis zu gehen, in eine noch kleinere Gruppe, wo es noch persönlicher wird? Ich glaube, Gott möchte uns verändern und es soll direkte Auswirkungen darauf haben, wie wir miteinander umgehen, dass wir Anteil aneinander haben und unsere persönliche Beziehung zu Gott sich auch im Miteinander immer weiterentwickelt. Wir hier in Deutschland sind eigentlich von Kindheit sehr auf Individualität erzogen worden. Und das hat einen Vorteil, das hat aber auch einen großen Nachteil. Und zwar ist dieser Nachteil der, dass die Gruppe nicht mehr so wichtig ist. Uns wird beigebracht, dass Menschen uns manipulieren wollen und da müssen wir aufpassen. Es wird gleich ein Vorsichtsschild aufgestellt gegenüber anderen Menschen. Vertrauen ist gut, sagen wir, Kontrolle ist besser. Es wird uns suggeriert, es ist besser, wenn du dich nur auf dich selber verlässt. Ja, es ist am allerbesten, verlass dich nur auf dich selber. Und ich glaube, wir als Christen, auch wenn wir wissen, dass das irgendwie alles nicht ganz gut ist, was uns da geprägt hat, sind trotzdem in dieser Prägung groß geworden. Und es ist schwer für uns, uns in einer Abhängigkeit zu Jesus zu bewegen und darin zu bleiben. Denn das ist Nachfolge, von Jesus abhängig zu bleiben. Und die Bibel stellt uns Gott ja vor als jemand, der menschenverliebt ist. Als eine Person, die alles dafür getan hat, um wieder neu diese Beziehung zwischen sich und uns herstellen zu können. Der hat alles dafür getan. Der hat sein Leben dafür gegeben, damit er wieder mit uns Gemeinschaft haben kann. Und ich glaube, wir Menschen unterliegen einem großen Irrtum. Und dieser Irrtum ist, dass wir denken, Freiheit und Unabhängigkeit sind dasselbe. Wir verwechseln das auch manchmal, aber Freiheit ist nicht Unabhängigkeit. Das sind sehr verschiedene Dinge, weil Jesus sagt, nur wer in einer Abhängigkeit von mir lebt, der kommt in Freiheit. Es ist für uns ein bisschen schwierig zu verstehen, aber eigentlich ist es so, da ist die Bibel relativ klar, wir sind eigentlich nicht frei, wir sind immer Diener von irgendjemandem. Und wenn wir uns entscheiden, Diener Jesu zu werden, Diener Gottes zu werden, Nachfolger von ihm zu werden, dann setzt eine Art von Freiheit ein, die man woanders nirgendwo kriegt, sondern die woanders in Abhängigkeit von anderen Dingen zu Unfreiheit führt. Also es ist ein Unterschied, ob ich frei bin oder ob ich unabhängig bin. Wir lesen dazu mal eine Bibelstelle, und zwar aus Römer 6, Vers 22. Jetzt, da ihr aus der Macht der Sünde befreit und zu Sklaven oder Dienern Gottes geworden seid, habt ihr einen Gewinn, der zu eurer Heiligung führt und das ewige Leben bringt. Das heißt, in die Abhängigkeit von Jesus sich zu begeben, führt dazu, dass wir frei werden von unserer Sünde. Und uns liegt ein ewiges Leben bereit. Wir bekommen dieses neue Leben als Geschenk, wovon ich schon gesprochen habe. Also Freiheit ist ein großes Geschenk von Gott an uns. Unabhängigkeit hingegen ist eigentlich das ist eigentlich Sünde. Unabhängig von Gott zu leben ist eigentlich die Sünde, ist eigentlich die Ursünde. Ist eigentlich ein Missbrauch von Gottes Freiheit, weil sie dem widerspricht, wozu wir geschaffen sind. Unabhängigkeitsdenken belügt uns, weil wir, wie gesagt, immer von irgendwas abhängig sind. Entweder von unseren eigenen Ansichten oder von anderen Menschen oder von anderen Mächten. Wir sind immer in irgendwelchen Abhängigkeiten. Lassen wir uns nicht belügen, wir sind nicht absolut frei. Die Freiheit, die Gott uns gibt, ist eine Freiheit, die nur in Abhängigkeit von ihm möglich ist. Ich habe heute mal ein Bild mitgebracht. Und zwar ist das ein Bild von einem Affen, der in eine Falle gegangen ist. Und diese Falle funktioniert folgendermaßen. Ihr seht diese Nuss, die ist geöffnet und an einer Kette festgemacht. Und in dieser Nuss ist eine Leckerli drin, irgendwas Leckeres, was der Affe unbedingt essen will. Eine Banane oder Nüsse oder sonst irgendetwas. So, der Affe greift in diesen, macht seine Hand schlank, greift in diese Nuss hinein, fasst zu und kommt nicht mehr raus. Und der Trick an dieser Falle ist, der Fänger, der Jäger nutzt die Gier des Affen. Würde der Affe loslassen, wäre er sofort frei. Aber nein, er will unbedingt diese Nüsse oder diese Banane haben. Und so ähnlich ist das mit Freiheit und Unabhängigkeit, was unseren Glauben anbetrifft. Wir müssen manchmal Dinge, die wir unbedingt haben wollen, wirklich loslassen, um frei zu werden. Wir müssen loslassen, um frei zu werden. Jetzt, woran erkenne ich denn mein Unabhängigkeitsstreben? Das erkenne ich zum Beispiel an der Art, wie ich Entscheidungen treffe. Also ob ich sie alleine treffe, selbstherrlich, oder ob ich sie im Gespräch mit Gott treffe, ob ich dazu die Meinung anderer Menschen frage. Und da kann man auf alles Mögliche kann man das anwenden. Zum Beispiel Beziehungen, wie Beziehungen zusammenkommen, wie Beziehungen entstehen, wie Beziehungskonflikte verarbeitet werden. Mache ich das für mich alleine und denke, nee, das ist mein Ding, da soll kein anderer was von mitkriegen? Oder bin ich bereit, den Weg oder das Umfeld, was Gott mir gegeben hat, gerade innerhalb einer Gemeinde, zu nutzen und mit Menschen dafür zu beten, Menschen zu befragen, um Rat zu bitten, Austausch zu haben? Natürlich bin ich letztendlich verantwortlich, was ich tue, aber ich kann aus diesem Feld, was Gott mir gegeben hat, ganz viel profitieren. Also wenn ich unabhängig bin, tue ich das eben nicht. Oder wenn ich mich entscheide, ach, ich komme in einem Hauskreis nicht klar, ich gehe da mal nicht mehr hin, oder ich wechsle den Hauskreis oder ich wechsle die Gemeinde oder so etwas, und ich mache das ganz für mich alleine, dann ist das Unabhängigkeit. Und das ist nicht das, was Gott gut findet. Und ich weiß, es gibt viele Gründe, sich unabhängig zu machen, aber es führt letztendlich zu einer Distanz, erstmal zwischen Menschen und dann auch zwischen Gott und dem Menschen. Das ist zum Beispiel, dass man Angst hat, dass einem widersprochen wird. Das kann dazu führen, dass man auf Distanz zu Menschen geht. Wenn man seine Meinung sagt und einer sagt, ich sehe das aber ganz anders und aus den und den Gründen, Angst vor Widerspruch oder Angst vor Ablehnung, ja, Angst vor Konflikten, also dass ich konfliktscheu bin und sage, nee, da komme ich mit jemandem in Reibung, dann gehe ich lieber weg, dann weiche ich lieber aus. Dann vermeide ich den Konflikt, indem ich mich trenne von dieser Person. Oder Vergleichsdenken. Ich sitze ständig dann in der Gruppe und denke, also so gut wie der kann ich nicht reden, so gut wie der kann ich nicht beten, so gut wie der, habe ich mein Leben nicht auf die Kette gebracht. Ich bin einfach schlechter als die anderen. Und das bringt mich in eine Distanz. Aber Gott möchte uns zusammenbringen. Und er möchte dieses Feld nutzen, damit wir näher mit ihm zusammenkommen. Jesus sagt seinen Jüngern, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Das Leben verlieren, damit ist nicht Selbstmord gemeint, sondern das Leben verlieren ist dieses Selbstbestimmungsrecht abzugeben gemeint. Jesus darf bestimmen. Ich folge Jesus nach. Ich gebe dieses eigenmächtige, unabhängige Leben gebe ich ab. Und ich gebe mich in eine Beziehung der Nachfolge. Und Gottes Wille soll geschehen und nicht mehr in erster Linie mein Wille. Und dann heißt es hier, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. So, es scheint also irgendwas zu geben, dass man irgendwie dient, aber nicht Jesus nachfolgt. Dass man sogar Jesus dient und ihm nicht nachfolgt. Und in der Tat sagt Jesus an einer Stelle, manche werden kommen und werden sagen, ja Herr, wir haben doch in deinem Namen, also im Endgericht, wir haben doch in deinem Namen geweissagt, wir haben doch alles gemacht, ne, die ganzen Geistesgaben angewendet. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Und der Punkt, um den es geht in der Nachfolge, steht im letzten Satz, wo ich bin, da wird mein Diener sein. Es kommt nicht darauf an, was ich für Jesus tue in erster Linie, sondern ob ich bei ihm bin. Jesus ging es immer darum, die Jünger bei sich zu haben. Dieses nahe zu sein, dieses vertraut zu sein, bei ihm zu sein, das ist das Wesentliche in der Nachfolge. Es geht nicht darum, dass wir alles Mögliche machen, sondern dass wir nah bei Jesus sind, bei ihm sein. Ich frage die Frage von Anfang noch mal ein bisschen anders. Und zwar vielleicht so mehr aus Gottes Sicht. Wozu gebraucht Gott Menschen? Wozu gebraucht Gott Menschen für dich? Und wozu gebraucht dich Gott für Menschen? Also unser ganzes Miteinander hat einen Sinn von Gott her, hat eine Absicht, hat einen Zweck. Gott möchte, dass sein Segen durch Menschen zu anderen Menschen fließt. Und das kann nur passieren, wenn Gemeinschaft da ist. Wenn es keine Beziehung gibt, wenn es keine Kontaktflächen gibt, gibt es auch keinen Segensfluss. Und ich kann noch so sehr glauben, dass ich mit meinem Herrn eine ganz tolle Zeit zu Hause habe, wenn das, was ich vom Herrn empfange, nicht irgendwo bei Menschen ankommt, ist es nicht die Mission Gottes, nur mich zu segnen. Deswegen ist unser Gemeindemotto auch, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein, um zu segnen. Ich glaube, es gibt zwei Punkte, warum Gott Menschen gebraucht. Ich glaube, er möchte gerne seine Güte weitergeben. Und das tut er durch dich und durch mich auf deine oder meine Art und Weise sehr unterschiedlich. Aber er sagt, letztendlich braucht es dieser Gemeinschaft, damit seine Präsenz da ist. Da heißt es in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also Nachfolge kann nur in Gemeinschaft funktionieren. Nachfolge kann nur in Gemeinschaft funktionieren. Außerdem gebraucht Gott den Menschen, um Menschen zu formen in das Bild seines Sohnes. Und du bleibst ein Jünger, du folgst Jesus nach, wenn du ihm das immer wieder erlaubst, dass er Menschen an dir gebrauchen kann. Zum Segen, aber auch solche, die dich verletzen. Auch das gebraucht Gott, wenn du es ihm erlaubst. Was passiert denn an Lernpotenzial, wenn wir verletzt werden? Da wächst unser Vermögen, vergeben zu lernen. Wenn wir nicht verletzt werden, gibt es keinen Bedarf zu vergeben, richtig? Wenn wir verletzt werden, gibt es einen Bedarf zu vergeben. Da gibt es den Bedarf, genau das zu tun, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat uns vergeben. Wir dürfen ihm nachfolgen und wir dürfen lernen zu vergeben, wie er vergeben hat. Wie er uns auch vergeben hat. Dürfen wir anderen vergeben. Deswegen braucht Gott sowohl Leute, die uns segnen, als auch Leute, die uns verletzen. Wir neigen nur dazu zu sagen, ja, die Leute, die uns verletzen, mit denen wollen wir aber nichts zu tun haben. Wir wollen gern mit den Leuten zu tun haben, die uns segnen. Aber die uns verletzen? Nee, damit lieber nicht. Aber wir lernen entscheidende Dinge in der Nachfolge durch Menschen, die uns verletzen. Ich glaube, Gott kann nur Menschen verändern, die es ihm erlauben. Und das hat was mit seiner Liebe zu tun zu uns. Er zwingt uns zu nichts. Freiwilligkeit ist eine ganz wichtige Sache zwischen Gott und dem Menschen. Aber er möchte dich gebrauchen für beide Zwecken. Zwei Zwecke, dass du etwas wirkst an anderen Menschen, dass du dabei bist, ein Teil seines Plans bist, andere Menschen zu verändern, und er will dich selber verändern. Beide Punkte will er tun, und das durch Menschen und an Menschen. Und dazu braucht er deine Bereitschaft zu Begegnung und zu Gemeinschaft, denn nur dort kann das stattfinden. Also wenn du meinst, Jesus alleine nachfolgen zu können, dann fehlt dir nämlich Ermutigung, Stärkung, Hilfestellung, Korrektur, und du entziehst dich der großen Möglichkeit, die Gott für dich vorbereitet hat, aus einer Gemeinschaft heraus. Und du entziehst dich auch, ein Segen zu sein für andere, in gleicher Weise als Ermutiger, als Stärker, als Hilfeleister, auch als Korrekteur. Der Hebräerbriefschreiber sagt es mal an einer Stelle ganz passend: Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Scheinbar war das damals schon so, obwohl das eine ganz andere Gesellschaft war. Und ich glaube, uns ist es noch viel mehr durch unser individuelles und selbst herrlichen Lebensstil ins Buch geschrieben, dass wir darauf achten sollen, dass wir die Gemeinschaft wirklich pflegen. Ich glaube, dass Unabhängigkeit und Beliebigkeit uns schadet. Und wir müssen lernen, Jesus Nachfolge nicht ohne Gemeinschaft mit Menschen zu denken. Es gibt keine Jesus Nachfolge ohne Gemeinschaft mit Menschen. Das ist ein Traum, das ist eine Lüge. So, jetzt kommen wir zu den Steinen hier. Und da möchte ich was dran deutlich machen. Also im Neuen Testament mir sind mindestens 6 Bilder bekannt, wo beschrieben wird bestimmte Aspekte von Gemeinde. Im Glaubensgrundkurs kriegt das auch jeder beigebracht. 6 Aspekte. Ich weiß nicht, ob die jetzt auswendig auf die Reihe kriege, ist auch egal. Ein Aspekt ist, dass die Gemeinde ein geistliches Haus ist. Die Gemeinde wird verglichen mit einem geistlichen Haus. Die Frage stellt sich immer, wenn man ein Bild gesagt bekommt, was will derjenige durch dieses Bild denn transportieren? Weil ein Bild ist nie allumfassend, sondern beschreibt immer einen bestimmten Aspekt. Und der Aspekt des geistlichen Hauses, da will ich mich jetzt mal ganz kurz mit beschäftigen und da mal mit 2 Bibelversen anfangen. Im Epheser 2, Vers 20, da steht: Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selber. Das heißt, die Gemeinde wird verglichen mit einem Haus, wo Jesus der Eckstein ist und wo die unterste Schicht sozusagen die Apostel sind, die Lehre der Apostel und das, was die Propheten im Alten Bund getan haben. Das ist sozusagen die Grundlage, auf dem dieses Haus Gemeinde aufgebaut wird. Und ein 2. Punkt: Lasst euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört, schreibt der Petrus. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu Willen nehmt Gott diese Opfer an. Also da wird dann jetzt der einzelne Jesus-Nachfolger beschrieben, als sei er ein Stein. Ja? Der Einzelne ist ein Stein. Und derjenige, der das Haus baut, ist Gott selber. Gott baut seine Gemeinde. Jesus Christus baut seine Gemeinde. Und er nimmt dich als einen Stein. Das ist natürlich ein sehr passives Bild. Da hast du gar nichts zu tun. Du wirst einfach gebraucht oder wirst einfach verarbeitet in diesem Bauwerk. Und Jesus entscheidet, wo er dich einmauert. Wie gesagt, ein Bild ist immer sehr eng. Ja? Und das Bild des Eingemauertwerden hat nichts was mit Bewegungslosigkeit zu tun, sondern hat was damit zu tun, dass Jesus derjenige entscheidet, wer rechts von dir ist, wer links von dir ist, wer über dir ist, wer unter dir ist. Das entscheidest nicht du. Das entscheidet der Baumeister, der die lebendigen Steine verbaut. Ist nicht so schön, ne? Hat man nicht so gerne, neben jemanden eingemauert wird, den man ja so eigentlich gar nicht mag. Aber Jesus meint, das ist gut für dich. Das ist gut. Das bringt dich richtig vorwärts. Und du denkst, oh nein. Doch, ich weiß, das ist gut für dich. Dich mit diesem schwierigen Menschen auseinandersetzen zu müssen. Denn ich will dein Herz verändern. Ich möchte, dass da Barmherzigkeit wächst, dass da Gnade groß wird. Dass die gesamte Frucht des Geistes da passiert, dass du geduldig wirst mit Menschen. Wie soll das denn wachsen, wenn wir nur mit Leuten zu tun haben, mit denen es sowieso fluppt? Wofür brauchen wir da Geduld? Wir kommen doch gut klar, ne? Braucht keine Geduld. Aber wenn einer so ein urlangsamer Typ ist, der absolut nicht aus den Sträuchern kommt, dann braucht man dann schon mal Geduld. Ja? Und das brauchen wir in unserem Herzen. Und wie sollen wir das lernen, wenn wir nicht mit Menschen zusammenkommen, die uns das abverlangen, diesen Lernschritt zu gehen? Deswegen ist es gut, als ein lebendiger Stein in dem Haus, Gemeinde, dort eingebaut zu werden, wo Jesus es für richtig hält und nicht, wo man es selber für richtig hält. Das hätte ja Konsequenzen. Wir sind ja da relativ freiwillig hier unterwegs und das ist ja auch richtig so, dass man sehr viel selbst mitentscheiden kann, ach, in welchen Hauskreis gehe ich, mit welchen Leuten habe ich so zu tun und so weiter. Aber ich möchte uns ermahnen, die Schule Jesu nicht zu vernachlässigen und immer zu hören ist, was willst du, Jesus? Denn das ist deine persönliche Nachfolge, dass er entscheiden darf, in welchem Umfeld du bist. Und das sind oft Herausforderungen, wo wir zucken und wo wir sagen, das sind oft die Herausforderungen, sind schwierige Menschen. Findet sich jemand wieder in dem, was ich sage? Ihr kennt alle nicht solche Leute, oder? Gott hat dich errettet. Er hat dir dieses neue Leben geschenkt, um dich einzubauen in diesem geistlichen Haus als einen lebendigen Stein. Und dieses Haus hat keinen Selbstzweck, sondern da will Gott drin wohnen. Das war das Bild vom alttestamentarischen Tempel, wo die Juden dachten, da drin ist Gott. Der ist nicht überall, sondern der ist da in diesem Haus. Das ist das Bild, was dahinter steht, warum der Hebräerbriefschreiber es verwendet. Das heißt, als lebendiger Stein in das Gemeindehaus eingemauert zu werden und nicht mitbestimmen zu dürfen im Hinblick auf Gott, wo ich denn platziert werde, hat was mit seiner Gegenwart zu tun. Ein Stein, der meint, er könnte da selber mitentscheiden, der wird da rausgerissen. Weißt du, der steht irgendwo alleine. Der ist nicht mehr Teil des Bauwerkes. Ein Stein, der sich unabhängig macht und glaubt, er kann selber entscheiden, wer rechts und links von ihm ist oder über ihm oder unter ihm, der ist alleine. Der ist alleine. Ist das Bild klar genug? Ja? Ich finde, die Bibel ist so schön praktisch und schön teilweise krass, aber schön praktisch. Also, wir müssen lernen, Jesus Nachfolge nicht ohne Gemeinschaft mit Menschen zu denken. So, ich komme zum Schluss. Ich möchte dich gerne umwerben. Mach es so wie Jesus. Folgst du Jesus nach, mach es so wie Jesus. Er war bei den Menschen. Ihm war wichtig, dass die Menschen bei ihm waren. So sei bei den Menschen. Denn da ist Jesus besonders wirksam. An deinem eigenen Herzen und durch dich an den Herzen von denen, mit denen du zusammen bist. Setz dich dieser Gemeinschaft aus. Und setz dich nicht nur der angenehmen Gemeinschaft aus. Wage dich wieder neu heraus aus deiner verletzungsfreien Zone, wo du dich zurückgezogen hast, weil du so verletzt wirst. Wage dich wieder hinaus. Trau dich wieder in diese Zone hineinzukommen, die Gott vorbereitet hat. Komm raus aus deiner Komfortzone, die vielleicht, wodurch auch immer, es bequemer erscheinen lässt, wenn man alleine unterwegs ist. Komm raus aus dieser Sicherheitszone und trete rein in diese Zone von Segen. Denn das ist eine Segenszone, die hat Gott als Segen vorgesehen für uns. Mir fällt jetzt spontan dieser Bibelvers ein, wo Brüder in Einheit zusammen sind oder Geschwister in Einheit zusammen sind, da hat Gott seinen Segen hinbefohlen. Genau dahin sendet Gott seinen Segen. Das heißt, wenn wir rauskommen aus unserer Verletzungszone oder Vermeidungszone und treten rein in dieses Potenzial von Verletzung, dann treten wir aber auch hinein in eine Zone des Segens. Okay? So, man kann nicht das eine und das andere gleichzeitig haben. Ich kann nicht auf Distanz sein und in diese Segenszone rein. Das geht nicht. Entweder oder. Ich muss dieses Risiko eingehen, dass ich auch verletzt werde, missverstanden werde, vielleicht sogar verachtet werde. Wir geben uns ja alle Mühe und ich glaube, Gott ist ja mit uns unterwegs und mit unseren Herzen. Aber nichtsdestotrotz, meine Entscheidung kann nur sein, ich sage Ja zu Gemeinschaft, ich sage Ja zu Beziehung oder ich distanziere mich. Und ich möchte euch herausfordern, in diese Segenszone hineinzutreten. Da ist vielleicht Mut zu notwendig, weil man sehr viel Verletzungen erlebt hat. Das mag sein, aber da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Es gibt keinen anderen Weg. Denn die Segenszusagen Gottes sind da ganz eindeutig, da wird man Segen sein. Und wie kriegt man das hin, wenn man sich hier sicher fühlt und da unsicher fühlt, sich auch da sicher zu fühlen? Wie kriegt man das hin? Weil es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, sich sicher zu fühlen. Wenn ich mich hier alleine sicher fühle und ich soll irgendwo hingehen, wo Menschen sind und ich mich da unsicher fühle, wie kriege ich da Sicherheit hin? Wie schaffe ich das? Bitte? Ganz genau. Meine Sicherheit liegt nicht in den Menschen, zu denen ich mich begebe, sondern liegt in Gott. Und dann kann ich auch in einen unsicheren Bereich hineingehen, weil ich weiß, ich bin geschützt. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Nichts, rein gar nichts. Noch nicht mal Geschwister. Ja, gar nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Ich trete von dem Raum der Unsicherheit in den Raum des Segens hinein, weil ich die Sicherheit von Gott her glaube. Das verschafft mir die Möglichkeit, diesen Schritt zu gehen. Und dazu möchte ich euch einladen. Jetzt. Lasst uns mal zusammen beten und ich würde sagen, in folgende Richtung. Ich weiß nicht, wer wie angesprochen war und warum. Ist mir auch letztendlich nicht so wichtig, dass ich das weiß. Ich möchte gerne, dass ihr das mit eurem Herrn klärt. Ja? Es geht hier um Jesus-Nachfolge. Klärt das mal bitte mit Jesus. Und ich möchte euch ermutigen, dann tatsächlich Schritte zu gehen. Das sind manchmal kleine Schritte, manchmal sind es Schritte aus der Bequemlichkeit raus. Man muss sich einfach mal nur wieder einen Tritt in den Allerwertesten geben und dann ist es mal so eine Entscheidungssache. Aber manchmal sind es auch diese schweren Schritte, die so eine starke Hinderung in einem überwinden lassen müssen. Und das können wir nur aus Glauben heraus. Denn das ist der Glaube, der uns zu überwindern macht. Unser Vertrauen zu Gott, das macht uns zu überwindern. Und wenn wir erkannt haben, dass die richtige Sache, sich in Gemeinschaft wieder hineinzuwagen, dann lasst uns darauf vertrauen, dass Gott uns dann auch segnen wird, so wie er es versprochen hat. Machen wir einfach mal einen Moment Ruhe und gehen mal ins Zwiegespräch mit Gott und sagen ihm mal, was in uns gerade abläuft. Wollen wir das so machen? Okay. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du nicht nur uns eine Erlösung erkauft hast am Kreuz, indem du selber bereit warst, dein Leben hinzugeben, und dass der Vater dich wieder auferweckt hat, sodass wir in diesem neuen Leben leben können als Geschenk, sondern du hast uns auch gezeigt, wie wesentlich Gemeinschaft untereinander ist, damit wir in dieses Leben überhaupt hineinkommen. Das ist das Umfeld des Segens, in das du uns hineingestellt hast. Und ich danke dir, dass wir es hier als Gemeinde immer wieder üben dürfen, praktizieren dürfen, hinfallen dürfen, aufstehen dürfen, immer wieder in diesem Umfeld uns bewegen dürfen. Und ich möchte dich bitten für jeden, der hier ist heute oder der es später hört oder wie auch immer zur Gemeinde gehört. Ich bete wirklich darum, dass wir diesen Segen erkennen, den du durch Gemeinschaft schenken möchtest. Ich möchte dich wirklich bitten darum, dass es erlebt wird und dass wir erkennen, dass du unsere Herzen verändern möchtest, Herr, mit allem, was uns widerfährt, auch in Gemeinschaft. Amen. So, jetzt war das ja nicht sehr gemeinschaftsfördernd, dass wir so gebetet haben. Deswegen möchte ich euch empfehlen, betet zu zweit, zu dritt, in den Hauskreisen, hier gleich, wenn Leute vom Gebetsteam vorne sind. Macht die Dinge nicht alleine fest. Das ist eine typische Sache, ja, und ich habe euch da jetzt zu verführt, ich mache jetzt mit meinem Gott alleine eine Entscheidung fest. Die Bibel sagt ganz viel über Zeugenschaft. Nimm ein Zeuge hinzu. Das hat viel mehr Power, das hat viel mehr Kraft. Du wirst viel mehr das tun, was du dir vorgenommen hast, wenn du einen Zeugen dabei genommen hast, denn der hat ja zugehört. Oh, da werde ich ja verbindlich. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist Gemeinschaft so wichtig. Also, bleibt nicht dabei zu sagen, so jetzt habe ich mit meinem Herrn das irgendwie so geklärt, ich habe mir einen Vorsatz getroffen. Der wird nur verdichtet, der wird nur verstärkt, wenn ihr einen Zeugen dazu nehmt. Macht das. Ich möchte euch das echt ans Herz legen. Ja, entweder hier gleich oder in den Hauskreisen oder wie auch immer. Ja, aber lasst es nicht bei diesem individuellen Ich alleine mit meinem Jesus. Das ist nicht das, was Gott möchte.